Als Stefan mich gefragt hat, ob ich dieses Thema Titel und Ämter Jesu übernehmen würde, da war mir diese Aufgabe zu groß. Der fühle ich mich nicht gewachsen und ich habe das dann begrenzt auf drei Bereiche, nämlich Jesus als das Lamm, als der Priester oder Hohepriester und der König. Weil wenn man noch die vielen anderen Dinge, die über Jesus gesagt werden und Titel, die er noch hatte, wenn man das alles mit einbezieht, dann ist das einfach zu viel und man kann sich nicht richtig mit den Themen beschäftigen. Und deswegen wollen wir uns mit diesen drei Dingen beschäftigen. Johannes, genannt der Täufer, predigt, dass die Menschen umkehren sollen, dass sie Buße tun sollen. Und als Zeichen dieser Buße lassen diejenigen Menschen, die umkehren, sich taufen. Sie gehen an den Jordan zu Johannes und lassen sich taufen. Und da dachte die Volksmenge schon, aha, dieser Johannes, der tut etwas Außergewöhnliches. Er war ja auch ein außergewöhnlicher Mensch, zumindest was seine Nahrung anbelangt. Ernährte er sich ja von Honig und Heuschrecken, das war wohl das Besondere. Es ist jedenfalls so erwähnt. Und die Menschen meinten, ja, das könnte der Messias sein. Und dann wurde er auch gefragt, ob er dieser sei. Und er antwortete ihnen, ich taufe nur mit Wasser. Aber mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Und derjenige, der nach ihm kommt, auf den bezieht er sich dann auch weiter. Als er am folgenden Tage Jesu auf sich zukommen sah, da sagte er, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Nach Menge. Übrigens, die meisten Texte habe ich nach Menge zitiert. Luther sagt, die Sünde der Welt trägt und die Elberfelder sagt auch, hinwegnimmt. Und diese Situation wiederholt sich. Am folgenden Tage stand Johannes wieder da mit zwei seiner Jünger und indem er den Blick auf Jesus richtete, der dort umherging, sagte er, seht das Lamm Gottes. Das sind ja schwerwiegende Worte. Und die Frage ist, hat Johannes die Tragweite seiner Worte überhaupt erfasst? Hat er verstanden, was er sagt? Die Menschen, die bei ihm waren, wurden sie von diesen Worten bewegt, als sie es hörten? Ja, haben sie die tiefe Bedeutung verstanden? Im Laufe der Jahrhunderte des Gesetzes wurden Millionen Opferlämmer geschlachtet. Und von denen heißt es, sie waren nimmermehr imstande, Sünden wegzuschaffen. Und der Hebräerbrief sagt es uns auch, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Und dann kommt dieser Johannes und sagt, da ist ein Lamm, das die Sünde wegnimmt, das Lamm Gottes. Also ein Lamm von Gott auserwählt. Das alttestamentliche Opferlamm musste fehlerlos sein. Ja, selbst der Priester, der das Opfer darbrachte, durfte keinen körperlichen Mangel haben. Wie viel höher waren da die Anforderungen an ein Lamm, das imstande ist, die Sünde wegzunehmen. Johannes sagt nun, seht, da ist das Lamm. Hier ist das von Gott auserwählte Opferlamm. Der Mensch, Jesus, ein vollkommenes Opfer. Das Lamm war ja ohne seinen Hirten eigentlich verloren. Und so wie das Lamm in einer völligen Abhängigkeit von seinem Hirten war, so lebte Jesus auch in völliger Abhängigkeit von seinem Vater. Nicht nur, dass Jesus als der letzte Adam ein vollkommener Mensch war, nicht nur körperlich, er war auch ohne Sünde. Seine Gegner konnten ihm auch keine Sünde nachweisen, als er sie danach fragt, wer von euch überführt mich der Sünde? Und aus diesem Grund konnte auch Petrus schreiben, dass ihr seid nicht von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, mit vergänglichen Dingen, nicht mit Silber oder Gold losgekauft worden, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Paulus hat ja vom Herrn auch besondere Offenbarungen und Belehrungen empfangen. Und so sagt er zu den Korinthern, dass auch unser Passachlamm ist geschlachtet worden, welches ist Christus. Das alttestamentliche Passa wurde anlässlich des Auszugs der Israeliten aus Ägypten in 2. Mose 12 von Gott angeordnet. Und zwar war es so, dass jede Familie ein einjähriges, fehlerloses männliches Lamm von den Schafen oder von den Ziegen nehmen sollte. Und zwar sollten sie es am 14. Tage des Monats Nisan nehmen und es dann am 10. Tage nehmen und dann bis zum 14. Tag verwahren. Und der 14. Tag, der 14. Nisan, war der Tag des Vollmonds. Und an diesem Tag sollte dann das Lamm geschlachtet werden. Und hier in diesem Text wird dann auch beschrieben, wie das Ganze sich vollziehen sollte. Nämlich, es sollte bis zum 14. Tag in Verwahrung gehalten werden. Das heißt, unter Beobachtung, quasi in die Familie aufgenommen, besonders darauf Acht geben, aufpassen, pflegen und dann am 14. Nisan soll es zwischen den beiden Abenden geschlachtet werden. Der 14. Nisan, das war der Tag des ersten Vollmonds nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Die Frühlingstag- und Nachtgleiche war so der 20. nach unserem Kalender, 20. oder 21. März. Und zwischen den beiden Abenden Schlachten, das kann man so verstehen, zwischen Sonnenuntergang und Dunkelwerden. Und das war damals in Ägypten ein gigantisches Opferfest. Es wird uns in 2. Mose 12, Vers 37 gesagt, dass ungefähr 600.000 Mann, Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet, von Ramses nach Sukkot aufbrachen. Ein Jahr und einen Monat nach dem Auszug aus Ägypten fand eine Zählung der wehrfähigen Männer ab dem 20. Lebensjahr statt. Das wird in 4. Mose 1 berichtet und dort heißt es, all die Gemusterten waren 603.550. Die Leviten wurden für den Kriegsdienst nicht mitgezählt. Nun wollen wir versuchen, eine Größenordnung zu ermitteln. Wie viele Opferlämmer wurden denn da geschlachtet? Wenn man nun mal eine Annahme trifft, dass in einer Familie zum Beispiel drei Männer waren, meinetwegen Vater und zwei Söhne über 20, dann waren das 200.000 Familien, also 200.000 Opferlämmer. Es ist nun unerheblich, ob es 150 oder 250.000 waren, aber die Größenordnung, es waren circa 200.000 Opferlämmer, die alle zur gleichen Zeit geschlachtet wurden. Ein gigantisches Opferfest. Ich vermute, dass das Schlachten im Freien stattgefunden hat. Und es sollte eben von dem Blut genommen werden und etwas an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle gestrichen werden. Wohlgemerkt nicht auf die Fußschwelle, damit man das Blut nicht mit Füßen tritt. Und dazu haben wir dann auch eine Warnung im Neuen Testament, nämlich das mosaische Gesetz, das ist schon ohne Erbarmen verfahren gegen die, die es übertreten haben. Und dann heißt es, denkt doch eine wie viel höhere Strafe wird dem zuerkannt, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für wertlos geachtet hat. Also ist schon eine starke Warnung dann auch für uns. Nachdem dann das alles so hergerichtet war in Ägypten, ist die Familie durch die Tür, die mit dem Blut des Lammes gezeichnet war, in das Haus hineingegangen, um das Passa zu essen. Und dann hieß es, dass das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen zu eurem Schutz sei. Denn wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen, und es soll euch kein tödliches Verderben treffen, wenn ich den Schlag gegen das Land Ägypten führe. Und in dem Text aus Mose, da hieß es auch noch, dass Gott an allen ägyptischen Göttern ein Strafgericht vollziehen will. Und dadurch sollte deutlich werden, dass die Vielzahl der ägyptischen Götter nicht imstande war, den Ägyptern zu helfen. Deswegen heißt es auch, dass an den ägyptischen Göttern ein Strafgericht vollzogen wird. Ja, dadurch, dass die Erstgeburt in Ägypten stirbt. Also die ägyptischen Götter waren nicht in der Lage, die Ägypter zu bewahren. Und Gott hat ja gesagt, lass mein Volk ziehen, und wenn nicht, dann wird die Erstgeburt sterben vom Menschen bis zum Vieh. Und das war das Gericht an den ägyptischen Göttern, die nicht in der Lage waren, den Pharao und alle anderen vor dem Gericht Gottes zu bewahren, zu schützen. Aber das Blut, das an den Türpfosten und an der Oberschwelle war, das war das Zeichen des Schutzes. Somit gab es nur zwei Bereiche. Es gab dann eben die Israeliten, die unter dem Schutz des Blutes standen, und die Ägypter, die nicht unter diesem Schutz standen. Und somit die Erstgeburt geschlagen wurde. Und das Neue Testament, das sagt uns nun auch, dass Gott seine Liebe zu uns dadurch beweist, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und so werden wir jetzt, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, noch viel gewisser durch ihn vor dem Zorn Gottes gerettet werden. Also es ist auch hier wieder zwei Bereiche. Entweder man steht unter dem Blut Jesu Christi oder der Zorn Gottes bleibt auf dem Menschen. Jesus hat mit seinen Jüngern dreimal das Passa gegessen, und beim dritten Mal, kurz vor seinem Tod, berichtet uns Paulus, dass er das Brot nahm, dankte, brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Man kann daraus entnehmen, dass es ein Gedenktag ist und dass man diesen alljährlich an dem bestimmten Tag begeht. Es gibt Leute hier, und ich gehöre auch dazu, die das so verstehen und das Gedächtnismahl am 14. Nisan nehmen. Das war in diesem Jahr der 11. April. Die meisten Gläubigen sehen das nicht so und halten das Gedächtnismahl öfter. Meine Meinung dazu ist, dass man kein Gesetz daraus machen soll, sondern es gilt, der eine verachte nicht den anderen. Wir lesen in 2. Mose 12, dieser Tag soll dann für euch ein Gedächtnistag sein, den ihr zu Ehren des Herrn festlich begehen sollt, von Geschlecht zu Geschlecht, sollt ihr ihn als eine ewige Satzung feiern. Und 7 Tage lang soll ungesäuertes Brot gegessen werden. Nämlich schon am ersten Tag, an dem das Passafest, also am 14. Nisan, sollte aller Sauerteig aus den Häusern entfernt werden. Und die folgenden 7 Tage waren dann die Tage der ungesäuerten Brote und das sollte ein Fest sein. Und nun möchte ich den bereits zitierten Halbvers von 1. Korinther 5, 7b nun auch im Zusammenhang lesen. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passachlamm, das habe ich ja schon zitiert, Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns festfeiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Der Sauerteig hat in den meisten Bibelstellen eine negative Bedeutung und ich meine hier auch so. Und so sehen wir, dass wir in einem gewissen Spannungsverhältnis leben. Wir sind ja bereits ungesäuert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite heißt es aber, fegt den alten Sauerteig weg. Es werden hier 2 Eigenschaften des Sauerteigs genannt, Bosheit und Schlechtigkeit. Das kann vieles beinhalten, zum Beispiel Neid, Geldliebe, Hass und andere Werke des Fleisches, deren noch mehrere im Galaterbrief, wir kennen ja Galater 5, 19 bis 21, wo die aufgezählt werden. Es ist ja so, dass die Fehlen und Schwächen der anderen erkenne ich ja meistens besser als meine eigenen. So nach dem Motto, die Fehler der anderen hängen vorne runter und meine hängen hinten runter, die sehe ich ja nicht. Wir sind also ungesäuert, das heißt, wir sind gereinigt, geheiligt durch das Passachlamm Christus. Schon am Anfang des Korintherbriefes räumt Paulus den korinthischen Christen einen besonderen Status ein, als die Geheiligten in Christus, als berufene Heilige. Beim Lesen der Korintherbriefe, da begegnet man aber den mannigfaltigen Problemen und Schwächen dieser Heiligen. Paulus ermutigt sie jedoch im 1. Korinther 6. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist ja alles schon geschehen. Was will er damit sagen? Nun lebt auch als solche. Und der Petrusbrief sagt es ja ähnlich. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Durch die Wiedergeburt und durch den Glauben an Jesus, den Gesalbten des Vaters, hat er uns errettet. Also ja, dass wir da in einem neuen Leben wandeln. Und dadurch, dass wir rein gewaschen sind,
dass wir geheiligt sind, heißt es auch, dass wir nicht länger Sünder sind.
Wir stehen nicht mehr unter der Macht der Sünde.
Weil wir aus Gnaden leben und nicht aus eigener Kraft versuchen, das Gesetz zu erfüllen.
Jetzt komme ich wieder zurück auf den Sauerteig ausfegen. Ist das nun eine einmalige Angelegenheit?
Ich denke nicht, denn es schleicht sich doch immer wieder etwas Sauerteig ein.
Deswegen sind wir mit Fegen beschäftigt.
Wir leben in dieser Welt des Sauerteigs, der Schlechtigkeit und der Bosheit und bleiben nicht unbeeinflusst von ihr. Aber wir haben die wunderbare Zusage in Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Johannes geht sehr stark auf dieses Thema ein, indem er das nochmal wiederholt. Wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher, nämlich Jesus, den Gerechten. Und er ist die Versöhnung oder das Sühneopfer für unsere Sünden,
aber nicht nur für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt.
Römer 6 wurde ja schon erwähnt, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde. Auf dass wir nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen, denn wer gestorben ist, der ist von jedem Rechtsanspruch der Sünde frei.
Unser, ja?
Wem bekenne ich die Sünden? Dem Priester Jesus oder Gott dem Vater?
Auf das würde ich im nächsten, dem Hohen Priester, eingehen, aber wir haben einen Mittler, durch den wir zum Vater kommen und wir bekennen sie dem Vater durch den Mittler. Ja.
Unser Leib, es heißt hier, dass der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet wird.
Unser Leib ist ja nicht zerstört. Wir leben ja in diesem Leib. Aber die Herrschaft der Sünde in uns ist zerstört. Satan hat nicht länger das Herrscherrecht über uns. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen, sondern stehen im Dienst der Gerechtigkeit und sind somit von der Herrschaft der Sünde frei und in den Dienst der Gerechtigkeit getreten und Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Dieses sich von der Sünde fernhalten, das bezeichnet die Bibel mit Heiligung. Und das ist der Wille Gottes, eure Heiligung.
Auf diesem Weg, der ist ja nicht so einfach, dieser Weg der Heiligung, da bleibt dann auch das Stolpern und wieder mal hinfallen nicht aus. Aber in Sprüche heißt es, 7-mal fällt der Gerechte und steht wieder auf.
Und zu diesen Gerechten dürfen wir uns zählen. Denn wir sind gerecht gemacht durch das Opferlamm Jesus. Und dafür danke ich Gott, unserem himmlischen Vater, dass er uns durch Jesus gerecht gemacht hat.
Ich möchte noch eine Stelle erwähnen, die mich schon sehr erstaunt, dass auch in der Offenbarung Jesus noch als das Lamm bezeichnet wird und gerade so, als ob es eben erst geschlachtet wäre,
obwohl da ja schon vom auferstandenen Herrn die Rede ist,
wird es noch so geschildert, ein Lamm, das so aussieht, als wäre es eben geschlachtet. Und hier ist es ja nach dem Lied, das wir eben gesungen haben, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Völkerschaften Menschen erkauft und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden einst als Könige auf der Erde
die Elberfelder sagt, über die Erde herrschen. Hier kommen nun diese drei Begriffe auch vor, das Lamm, der Priester. Also das Lamm hat andere zu Priestern und Königen gemacht. Ja, Jesus, der hohe Priester. Und da heißt es, dass wir einen solchen hohen Priester haben mussten, der heilig, schuldlos, unbefleckt ist, von den Sünden geschieden und über die Himmel hoch erhöht, der nicht wie die menschlichen hohen Priester Tag für Tag nötig hat, zuerst für seine eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Der hohe Priester hat ja zuerst mal für sich geopfert, für seine Sünden, und dann konnte er erst, gereinigt durch das Opferblut, konnte er erst für seine Volksgenossen Opfer darbringen. Das mosaische Gesetz hat eben nur solche zu hohe Priester bestellt, die von Sünden behaftet waren. Warum denn? Es gab keine anderen. Und Jesus ist ja durch das Wort eines Eidschwurs zum hohen Priester geworden. Und dieser Eidschwur ist erst nach dem Gesetz erfolgt. Und hier sehen wir auch schon den Makel des Gesetzes. Die Priester als sündige Menschen mussten sich selber reinigen. Und dieser Makel des Gesetzes wurde eben durch den schuldlosen und unbefleckten, sündlosen, heiligen hohen Priester Jesus beseitigt. Das Priestertum im Alten Testament bedeutet immer Mittlertum. Der Priester stand zwischen Gott und den Menschen. Wenn jemand ein Opfer darbringen wollte oder aufgrund einer Schuld darbringen musste, das war ja alles vorgeschrieben, so konnte er das nicht selbst tun, sondern er musste mit seinem Opfertier ins Offenbarungszelt gehen und später in den Tempel, damit der Priester das Opfer schlachtet und ein Ritual vollzieht. Diese Dinge sind ganz ausführlich im dritten Buch Mose beschrieben. Darauf wollen wir nicht eingehen, aber dort wird auch dann der Ort bestimmt, an dem dann dann auch ein Tempel gebaut werden soll und wo eine Wohnung eben für den Namen Gottes errichtet werden soll. Und dort sollen sie hingehen und ihre Opfer, Zehnten, Hebeopfer und so weiter darbringen und nirgends woanders, sondern das hat Gott bestimmt. So war alles bis ins Kleinste geregelt durch diese 613 Gebote und unzählige Anordnungen. Und zu diesen Anordnungen würde ich auch das zählen, dass Gott sagt, da wird auch der Tempel gebaut. Mit diesen alttestamentlichen Opfern und Opfergesetzen müssen und wollen wir uns jetzt nicht weiter beschäftigen, weil nachdem der Vorhang im Tempel zerrissen ist und der Weg zum Allerheiligsten frei geworden ist, hat diese irdische Mittlertätigkeit ein Ende gefunden. Denn wir haben einen Mittler, der im Himmel ist. Und dieser Mittler zwischen Gott und den Menschen ist der Mensch Christus Jesus. Und so sagt es dann auch der Hebräer, wir haben die freudige Zuversicht, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzugehen. Und das ist der neue, lebendige Weg, der uns durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, erschlossen ist. Und da wir einen großen und erhabenen Priester haben, der über das Haus Gottes gesetzt ist, so lasst uns mit aufrichtigem Herzen in voller Glaubensgewissheit hinzutreten, nachdem wir uns durch die Besprengung der Herzen vom bösen Gewissen befreit und unseren Leib mit reinem Wasser gewaschen haben. Dieser neue Mittler und große Priester ist nicht mehr nach dem Gesetz Priester geworden. Auch ist er nicht nach leiblicher Abstammung ein Nachkomme Aarons aus dem Stamm Levi. Nein, er ist Priester aufgrund eines Eidschwurs. Weil es im Psalm heißt, geschworen hat der Herr Jahwe. Und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Nun können wir uns die Frage stellen, was bedeutet jetzt nun Priester nach der Weise Melchisedeks? Das ist eine etwas schwierige Frage. Und dieser Melchisedek, der begegnet ja dem Abraham und segnet ihn dann. Der Melchisedek, König von Salem, vielleicht noch vorher sei gesagt, wann das stattgefunden hat. Abraham hat ja seinen Neffen Lot, der ja als Gefangener mitgenommen worden war von Königen, die die Gegend da verwüstet haben, denen ist ja Abraham mit einigen wenigen Leuten nachgejagt und hat dann seinen Neffen Lot aus dieser Gefangenschaft befreit, aber nicht nur ihn, sondern auch die anderen Menschen von Sodom. Und als er dann von der Besiegung dieser Könige unter der Anführung des Chedorlaomer zurückkehrt, da tritt ihm Melchisedek entgegen. Eine für mich rätselhafte Gestalt. Und er bringt Brot und Wein heraus. Und da wird gesagt, er war ein Priester des höchsten Gottes. Und er segnet ihn. Der Hebräerbrief kommt dann auch nochmal auf den Melchisedek zurück und sagt, wenn man seinen Namen deutet, dann ist er König der Gerechtigkeit, aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Er hat, Menge fügt ein im biblischen Bericht, keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder ein Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens, gleicht vielmehr dem Sohne Gottes, er bleibt Priester für immer. Und dieses gleicht dem Sohne Gottes, meine ich, das bezieht sich auf das, er bleibt Priester für immer, auf das fortwährende Priestertum. Und dass Melchisedek den Abraham segnen konnte, das sagt nun auch der Hebräer, dass Melchisedek sicherlich über dem Abraham stand, weil ja das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Nachdem das alles so war und Abraham eben diesen Segen empfangen hat, da erhält er später noch einmal eine Verheißung im Alter von 99 Jahren. Und diese Verheißung wurde dann mit der Beschneidung besiegelt und mit einer Namensänderung, nämlich Abram sollte nicht mehr Abram, sondern Abraham heißen. Und Abraham, das bedeutet ja dann Vater einer Menge. Und Sarah sollte auch einen anderen Namen erhalten. Sarai hieß sie ja, sollte den Namen Sarah, das heißt Fürstin, erhalten. Die Gesetzgebung am Sinai, die ist nach Galater 3, 16 und 17 erst 430 Jahre später gekommen, nachdem eben Abraham diese Verheißung bekommen hatte. Und Bei der Gesetzgebung am Sinai heißt es dann im 2. Mose 28, du sollst Aaron, deinen Bruder und seine Söhne, zu dir herantreten lassen, dass er mein Priester sei. Und dann begann die Zeit der Priester nach der Ordnung Aarons, circa 1500 Jahre lang. Im Hebräer lesen wir aber, dass sie die Opfer, nämlich die diese Priester dargebracht haben, nur als fleischliche oder äußerliche Satzungen auferlegt waren für eine bestimmte Zeit, nämlich bis zu der Zeit, wo etwas Besseres in Geltung tritt. Nun, was war das Bessere, das gekommen ist? Das Bessere war Jesus. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung ist eben dieser hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks eingesetzt worden. Und er hat einen umso vorzüglicheren Priesterdienst erlangt, weil er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf der Grundlage besserer Verheißungen festgesetzt worden ist. Und im Hebräer 7 wird das doch mal verdeutlicht, dass er ein andersartiger Priester ist, dem Melchisedek ähnlich. Und ihm wird bezeugt, dass er auch in Ewigkeit bleibt. Es tritt also die Aufhebung eines bis dahin gültigen Gebotes ein. Warum? Weil es sich einfach als unbrauchbar und unwirksam erwiesen hat. Das mosaische Gesetz hat ja auch keine wirkliche Vollendung zustande bringen können. Und zwar wegen der Schwachheit des menschlichen Fleisches. Und insofern ist er auch nicht ohne Eidesleistung Priester geworden. Die menschlichen Priester, die sind es ja ohne Eidesleistung aufgrund der leiblichen Abstammung geworden. Es entsteht also hier ein Bruch. Hebräer, er sagt, dass er bei seinem Eintritt in die Welt sagt, nach Psalm, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Wohl aber hast du mir einen Leib bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gehabt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er zu Anfang sagt, Schlacht- und Speisopfer, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und kein Wohlgefallen an ihnen gehabt, obgleich diese Opfer doch vom Gesetz vorgeschrieben waren, dann sagt er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt also das Erste, die Opfer, auf, um das Zweite aufgrund des Willens Gottes darzustellen. Und zwar der Wille Gottes war diese eine Darbringung des Leibes Jesu. Und dadurch sind wir ein für alle Mal geheiligt. Der Bruch wird auch dadurch deutlich, dass mit einer Änderung des Priestertums auch mit Notwendigkeit eine Änderung des Gesetzes eintritt. Was hat sich geändert? Ich habe hier noch etwas Platz, da können wir noch was ergänzen, weil ich denke, dass da noch eine Diskussion zustande kommt. Ja, genau. Im 3. Mose 18, Vers 5, da heißt es, so beobachtet denn meine Satzungen und meine Gebote, denn der Mensch, der nach ihnen tut, wird durch sie das Leben haben. Ich bin der Herr Jahwe. Das war also im alten Bund die Möglichkeit, Leben zu haben, die Gebote zu tun. Wir haben aber gesehen, dass der Mensch nicht fähig war, die Gebote zu tun, dass das Gesetz unbrauchbar war und dass eben diese Änderung erfolgte und die Änderung des Gesetzes. Das Gesetz erfüllen war nicht möglich. Welches ist nun die Änderung? Ich denke, das ist die, dass wir nicht mehr aufgrund von Werken gerechtfertigt werden, sondern allein aus Gnade, allein durch den Glauben an das, was Jesus getan hat. Vielleicht finden wir da noch andere Dinge, die mit der Änderung des Gesetzes zu tun haben. Denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Und wo die Sünden dann durch die Darbringung Jesu Vergebung gefunden haben, da ist keine Darbringung für Sünde mehr erforderlich. Wenn kein Opfer mehr erforderlich ist, dann benötigt man auch keinen Tempel mehr. Und in Offenbarung heißt es ja auch von dem neuen Jerusalem, dass dort auch kein Tempel mehr war, denn der Allmächtige ist ihr Tempel und außerdem das Lamm. Und ich denke, wir haben noch einen Hinweis, dass wir jetzt ja schon ein Tempel des in uns wohnenden Heiligen Geistes sein sollen. Wie es im Korinther heißt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist. Ihr seid teuer erkauft worden, macht also Gott Ehre mit eurem Leibe. Der Priesterdienst Jesu hat noch eine Besonderheit. Er tat etwas, was einem gewöhnlichen Priester unmöglich gewesen wäre. Und zwar ist er Opfer und Priester zugleich. Und hier in Hebräer wird das erläutert, dass er nicht mit fremdem Blut in das Heiligtum gegangen ist, sondern mit seinem eigenen Blut. Auch nicht in ein irdisches Heiligtum, sondern in ein himmlisches Heiligtum und hat dadurch eine ewig gültige Erlösung gebracht. Er ist nicht in eine Nachbildung gegangen, sondern in die Himmel selbst, um jetzt uns zum Heil vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und das hat er nicht in der Absicht getan, sich oftmals als Opfer darzubringen, so wie ja der irdische Priester und hohe Priester das immer wieder jedes Jahr wiederholt hat, mit dem Eingang ins Allerheiligste, hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste hineingegangen. Christus einmal und somit ist die Sünde durch seine Opfergabe für alle Zeit beseitigt. Deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttores gelitten. Und in Apostelgeschichte wird an die Ältesten, an die Aufseher die Warnung ausgesprochen, dass sie Acht haben sollen auf sich selbst und auf die ganze Herde, bei welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern bestellt hat, damit ihr die Gemeinde des Herrn weidet, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Das Blut Christi, er hat durch dieses Blut sich seine Gemeinde erworben. Und im Johannes sagt Jesus, dass er ein Werk vollendet hat, das der Vater ihm aufgetragen hat. Und durch die Vollendung dieses Werkes hat er den Vater verherrlicht. Und dann sagt er: nun verherrliche auch du mich selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir besaß, ehe die Welt war. Und mit den Worten: es ist vollbracht, hat er seinen Auftrag beendet. Ja.
Es ist vollbracht.
Es ist vollbracht. Ja, jetzt noch den letzten Abschnitt. Jesus, der König. Wir stellen uns die Situation vor, wie es war eine Woche vor dem letzten Passafest, als Jesus nach Jerusalem kommt. Da war eine begeisterte Volksmenge, die ihn begleitet. Und diese Begebenheit, die wird in allen vier Evangelien berichtet. Wir kennen das Zitat aus dem Alten Testament. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf den Füllen, dem Jungen des Lasttiers. In Markus wird das auch berichtet. Und da wird dann noch berichtet, wie Jesus, ich meine, das wird in Matthäus auch berichtet, aber ich habe es jetzt nur von Markus mal wiedergegeben, wie er sie schickt, diesen Esel zu suchen und wie sie ihn finden und wie sie mit den Leuten reden sollen und so weiter. Und wie er dann in Jerusalem einzieht, heißt es, dass die, welche vorn im Zuge gingen und die, welche nachfolgten, riefen laut, Hosianna, gepriesen oder gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Königtum unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in den Himmelshöhen. So zog er in Jerusalem ein und begab sich in den Tempel. Und Lukas berichtet das auch. Gepriesen sei, der da kommt als König im Namen des Herrn. Im Himmel ist Friede und Ehre in den Himmelshöhen. Und Johannes berichtet es auch. Und hier wird das auch nochmal erwähnt, dass Jesus mit dem Esel nach Jerusalem hineingeritten ist. Und die Sacharja-Stelle wird auch wieder erwähnt. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, und siehe, dein König kommt und er reitet auf einem Eselsfüller. Johannes macht noch den Zusatz, an dieses Wort hatten seine Jünger zunächst nicht gedacht. Als Jesus aber zur Herrlichkeit eingegangen war, da wurde es ihnen klar, dass dieses mit Bezug auf ihn geschrieben stand und dass man dies so an ihm zur Ausführung gebracht hatte. Als Jesus in Jerusalem einzog, erscheint es, als ob eine Erwartungshaltung da war. Jetzt wird das Königreich Davids wieder aufgerichtet. Jetzt geht diese Prophezeiung in Erfüllung. Nach seiner Auferstehung war Jesus noch 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Und auch die Jünger sehnten sich nach diesem König und stellen die Frage, Herr, stellst du in dieser Zeit das Königtum für Israel wieder her? Und er antwortet ihnen, euch kommt es nicht zu, Zeiten und Fristen zu wissen, die der Vater vermöge seiner Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen sein für mich in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Hier wird eines deutlich. Vor der sichtbaren Aufrichtung des Königreichs gibt es noch anderes zu tun, wozu ihr vom Heiligen Geist befähigt werdet, nämlich Jesus zu bezeugen, und zwar bis ans Ende der Erde. Vor seiner Kreuzigung hat Jesus auch darauf hingewiesen, dass er ein andersartiges Reich aufrichtet, nicht wie die Machthaber dieser Welt, wo die Könige der Völker gewaltsam über sie herrschen. Jesu Herrschaft beruht zuerst auf Freiwilligkeit. Pilatus lässt Jesus rufen und fragt ihn, bist du der König der Juden? Und da antwortet Jesus, ja, ich bin dieser König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Pilatus fragt ihn nochmal, bist du ein König? Er antwortet, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Ein König, der die Wahrheit bezeugt. Hören wir seine Stimme? Ich denke, wir alle, die wir an Jesus als den vom Vater gesalbten Sohn Gottes glauben, haben die Aufforderung vernommen und seine Stimme gehört, die da ruft, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nicht nur, dass wir es gehört haben, wir haben es geglaubt und haben Buße getan und sind in dieses Himmelreich eingegangen und haben ewiges Leben erlangt. Die Königsherrschaft beginnt im Herzen der Menschen und nicht unter augenfälligen Erscheinungen. Da wird Jesus von den Pharisäern gefragt, wann denn das Reich Gottes käme. Und Jesus antwortet ihnen, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichem Gebaren. Man wird auch nicht sagen können, siehe, hier ist es oder dort, denn wisset wohl, das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch. Also das Reich Gottes beginnt ganz, man kann sagen, unscheinbar. Die sichtbare Königsherrschaft Jesu wird zu der von Gott dem Vater festgesetzten Zeit offenbar und für alle Menschen sichtbar sein. Dass er in Ewigkeit König sein wird, das wurde ja schon vor seiner Geburt durch den Engel Gabriel seiner Mutter Maria verheißen, wo der Engel zu ihr spricht, dass sie einen Sohn gebären wird, der den Namen Jesus haben soll, und er wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen, und sein Königtum wird kein Ende haben. Hier wird der Thron seines Vaters David erwähnt. Als David damals vor seinen Feinden Ruhe hatte und in seinem Hause wohnte, da wollte er ein Haus für seinen Gott Jahwe bauen. Aber er erhält von Gott die Antwort, dass er dieses Haus nicht bauen soll, sondern dass sein Sohn den Tempel bauen soll und dass der Königsthron feststeht für immer. Und das steht im 2. Samuel geschrieben, dass Davids Sohn zu König sein soll an seiner Stadt und dass Gott ihm sein Königtum bestätigen wird. Der soll dann meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron feststellen für immer. Das Königtum Salomos, des Sohnes Davids, kann man in gewissem Sinn als Bild für das kommende Königreich sehen. Sicherlich nicht in den Punkten, wo sich Salomo ganz eklatant über das Königsgesetz vom 5. Mose 17 hinweggesetzt hat und es übertreten hat, nämlich dadurch, dass er viele Pferde hatte und viele Frauen. Wir wissen das ja, wie dann die Frauen sein Herz auch von Gott weggezogen haben. Aber seine Regierungszeit war eine Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit. Salomo hat in vielen Fällen sehr weise Recht gesprochen. Bei seinem Amtsantritt hat er einige gewaltsame Maßregeln getroffen. Ich erwähne das nur, näher eingehen will ich nicht. Adonia, ein Halbbruder Salomos, wird getötet. Der Priester Abiathar wird abgesetzt und verbannt. Joab wird hingerichtet. Joab war ein Feldherr Davids und dieser wollte zusammen mit Abiathar und anderen Adonia auf den Königsthron setzen. Außerdem wird von einem Simei berichtet, der sich gegen David versündigt hatte und dann nach seinen eigenen Worten das Todesurteil empfängt. Gerade als David über diesen Simei mit Salomo spricht, sagt er, du bist ein weiser Mann und du weißt, wie du mit dem verfahren wirst. David sagt nicht, was er mit ihm machen soll. Er sagt nur, du bist ein weiser Mann, du wirst schon wissen, wie du mit dem zu verfahren hast. Und das wäre mal ein interessantes Thema, sich mit dem Simei zu beschäftigen. Und dann macht Salomo ihm einen Vorschlag. Simei geht auf diesen Vorschlag ein Und Simei kann das nicht halten und das war sein Todesurteil. Deshalb sage ich, er wurde nach seinen eigenen Worten zum Tode verurteilt. Und ich meine, dass in ähnlicher Weise wird es sein, wenn Jesus sichtbar seine Königsherrschaft antritt. Er wird dann auch als Richter tätig sein, bis alle Ungerechtigkeit beseitigt ist und dann Frieden herrschen kann. Das finden wir an vielen Stellen der Bibel bestätigt. Ich habe mal jetzt eine rausgegriffen, dass wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt, und ich meine, das ist ja dann die Zeit, wo er sichtbar als König auch antreten wird, dann wird er wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheiden und wird die Schafe zu seiner Rechten, die Böcke zu seiner Linken stellen und dann wird er zu den einen sagen, kommt her, ihr von meinem Vater Gesegneten, empfangt als euer Erbe das Königtum, das für euch seit Grundlegung der Welt bereitgehalten ist. Zu den anderen wird er auch sagen, hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist. Wir sehnen uns nach dieser Zeit der Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn es irgendwelche schreiende Ungerechtigkeit gibt, wie Kriege, unter denen viele unschuldige Menschen leiden, hört man oft, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Das ist schwer zu ertragen. Ich meine, wir können aber froh sein, dass Gott nicht gleich jedes Vergehen nach den Maßstäben der Bergpredigt richtet. Denn wer von uns hat noch keine Schuld auf sich geladen, die den Tod verdient? Und im Petrusbrief heißt es, dass Gott Langmut übt, weil er nicht will, dass einige verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. Aber auch die Warnung, kommen wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen. Und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, im Feuer aufgehen. Über dieses Thema kann man sich jetzt wieder streiten. Ob die Erde verschwinden wird und so weiter, das ist aber nicht das Thema. Und ich sagte ja schon, ich meine, dass der Tag des Herrn auch der Beginn der Königsherrschaft ist. Auch darüber kann man diskutieren. Und ich meine, dass es so ist, dass der Tag des Herrn auch der Beginn der Königsherrschaft ist, wo die Gerichte auch stattfinden. Und in Offenbarung 14, da wird auch noch erwähnt, wo der Menschensohn kommt auf einer Wolke und wo er eben die Königskrone trägt und die scharfe Sichel und dann den Auftrag erhält, lege deine Sichel an und beginne die Ernte, denn die Zeit zum Ernten ist gekommen. Und er soll eben die scharfe Sichel an den Fruchtertrag am Weinstock der Erde abernten. Der Weinstock der Erde, das sehe ich so als Gegenbild zum wahren Weinstock in Johannes 15. Dort ist die Rede vom wahren Weinstock und hier ist die Rede vom Weinstock der Erde, der das Böse hervorbringt. Und als der Engel dann seine Sichel über die Erde fahren lässt und den Weinstock der Erde aberntet und schüttet die Trauben in die große Zorneskelter Gottes, hierauf wurde die Kelter draußen vor der Stadt getreten, da kam Blut aus der Kelter bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien. Daran sieht man schon, dass dieser Weinstock der Erde das Böse, das auf der Erde ist, verkörpert im Gegensatz zum wahren Weinstock. Auch in der Prophetie Daniels können wir das ewige Königtum unseres Herrn Jesus erkennen, wo es eben heißt, dass da einer kommt mit den Wolken des Himmels, der wie eines Menschen Sohn aussah. Dieser gelangte zu dem ehrwürdigen Kreis und wurde vor ihm geführt und ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Herrschaft, sodass alle Völker Volksstämme und so weiter ihm untertan waren. Und seine Macht sollte von ewiger Dauer und unvergänglich sein und sein Königreich ein solches,
das niemals vernichtet werden kann. Und schließen möchte ich mit dem Psalm 2.
Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornesglut schreckt er sie. Habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbe geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, mit Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzet mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die bei ihm sich bergen.
Dank sei unserem Herrn Jesus, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, uns zu bergen bei dem allmächtigen Gott. Amen.